SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Florian Rudolph. Einmal wollte er schon zurücktreten, dann aber hat sich Italiens Ministerpräsident Draghi von Staatschef Mattarella breitschlagen lassen und es noch einmal versucht. Die Vertrauensabstimmung gestern gewann er zwar, aber seine drei wichtigsten Koalitionspartner blieben der Abstimmung fern. Das war dann genug für den einstigen Super Mario und diesmal hat Mattarella den Rücktritt angenommen. Staatskrise in Italien, soweit nichts Neues, die Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Nach einem sehr kurzen Auftritt in der Abgeordnetenkammer ist Draghi zum Staatspräsidenten gefahren und hat dort seine Rücktrittserklärung offiziell gemacht. Jetzt liegt es an Staatschef Mattarella zu entscheiden, wie es weitergeht. Es wird damit gerechnet, dass er Neuwahlen ausruft, nach den pflichtgemäßen Beratungen mit der Senatspräsidentin und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer über eine Auflösung des Parlaments. Als mögliche Termine für Neuwahlen gelten der 2. oder 9. Oktober. Bis dahin könnten Draghi und seine Regierung geschäftsführend im Amt bleiben. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank hatte gestern im Senat eine schwere politische Niederlage erlitten. Drei große Regierungsparteien, die Fünf-Sterne-Bewegung, die rechte Lega Matteo Salvinis und Berlusconis Forza Italia, hatten Draghi das Vertrauen verweigert. Am Ende votierte nur rund ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren für Draghi. Dieser hatte zuvor in seiner Erklärung im Senat um eine breite Mehrheit gebeten für die Fortsetzung seiner Koalition der nationalen Einheit.
10 Tage lang haben wir in die Röhre gestarrt und uns gefragt, wann da denn wieder Gas durchkommt. Haben mit dem Schlimmsten gerechnet und beim Gedanken an den kommenden Winter trotz Rekordhitze gebibbert. Jetzt ist die Wartung der Pipeline Nord Stream 1 vorbei und es fließt wieder Gas aus Russland. Hans-Joachim Viehweger mit Einzelheiten.
Um 6 Uhr wurden erste Gasströme gemeldet, die sich inzwischen erhöht haben, wie Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, bestätigt.
Immer dann, wenn es eine Wartung gegeben hat, dann braucht man in den ersten Stunden, so ab 6 Uhr ging das los, ein wenig, bis Gas fließt. Gas ist einfach ein träges Medium. Aber seit 8 Uhr sehen wir Gasflüsse, die uns Richtung 40% Auslastung bewegen.
Das ist das Niveau, auf das Russland die Gasmenge vor der Wartung reduziert hatte, angeblich wegen einer fehlenden Gasturbine. Trotz der Wiederaufnahme der Gaslieferungen will Müller aber nicht von Entwarnung sprechen, nur weil das schlimmste Szenario nicht eingetreten sei.
Das Problem ist nur, gilt das morgen, gilt das übermorgen? Nach den Aussagen von Präsident Putin aus Teheran muss man ja Zweifel haben und insofern können wir noch keine Entwarnung geben.
Umso wichtiger seien Einsparungen und der Bezug von Gas aus anderen Quellen. In den Sommermonaten, in denen vergleichsweise wenig Gas verbraucht wird, gehe es nun darum, die Gasspeicher zu füllen. Bis zum Winter sollen diese zumindest 90% gefüllt sein. Aktuell liegt der Wert bei rund 65%.
Seit wieder Gas durch die Pipeline kommt, herrscht an den Märkten Erleichterung. Der Preis für die Megawattstunde fiel um 7,7% auf 149 Euro. Die Energiekrise ist damit beileibe nicht gelöst, aber die Wiederaufnahme der Lieferungen lässt Börsianer aufatmen. Wie sich die Preise jetzt möglicherweise entwickeln, dazu sagte Heiko Lohmann vom Energieinformationsdienst hier in SWR aktuell.
Gestern gab es relativ große Aufregung auf den Märkten über die widersprüchlichen unterschiedlichen Ankündigungen von Herrn Putin zu den Flüssen. Es gab eine relativ starke Bewegung während des Tages. Am Ende des Tages waren die Preise etwas niedriger als am Tag davor. Das heißt, alleine, das wäre jetzt meine Interpretation, die Tatsache, dass überhaupt erwartet wird, dass Gas fließt, würde zu einer gewissen Beruhigung beitragen. Und wenn es tatsächlich die 500 GWh sind, würde ich zumindest jetzt keine großen Aufschläge nach oben erwarten. Aber das wird dann auch ein bisschen vielleicht nach unten gehen, aber es wird jetzt nicht dramatisch nach unten gehen, wäre meine Einschätzung.
Soweit Heiko Lohmann vom Energieinformationsdienst. Die Inflation bleibt auf Rekordhoch. Im Juni war unser Leben im Schnitt 8,6% teurer als vor einem Jahr. Und während andernorts die Notenbanken längst das Ruder rumgerissen und den Leitzins raufgesetzt haben, blieb die Europäische Zentralbank lange dabei, nichts zu tun. Kritiker sagen, viel zu lange. Folge, jetzt reicht ein Mini-Zinsschritt möglicherweise gar nicht mehr aus. Am frühen Nachmittag wird EZB-Chefin Lagarde uns mitteilen, was Sache ist. Zu den Erwartungen sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg, hier in SWR aktuell.
Angekündigt war 0,25 Prozentpunkt. Allerdings gibt es jetzt Gerüchte, dass auch 0,5 Prozentpunkt kommen könnte. Einerseits wäre das wahrscheinlich sinnvoll, um die Inflation einzubremsen. Andererseits gefährdet das natürlich die Glaubwürdigkeit der Kommunikation der EZB, die ja im Vorfeld von einem Viertelprozentpunkt gesprochen hat. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die EZB den Zins jetzt anhebt und auch signalisiert, dass weitere Zinsschritte folgen, weil das führt eben dazu, dass die Inflation sich nicht quasi verselbstständigt.
Die Einschätzung der Ökonomin Veronika Grimm. Für die deutschen Fußballfrauen wird es ernst. Bei der Europameisterschaft in England beginnt für sie die K.O.-Runde. Am Abend im Viertelfinale heißt der Gegner Österreich. Zuletzt war er im Viertelfinale bei Europameisterschaft und WM für die deutschen Fußballfrauen Endstation. Angst vor einem Viertelfinalfluch? Nicht mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.
Nein, das ist überhaupt kein Thema, weil es auch nicht hilft, in die Vergangenheit zu gucken. Also im Fußball hast du permanent neue Aufgaben und natürlich gibt es vielleicht die ein oder andere, die ein bisschen abergläubig ist. Aber es hat ja wenig mit dem Team zu tun, was jetzt hier ist. Und es sind noch einzelne Spielerinnen dabei, aber dann dürftest du ja in kein Meisterschaftsspiel mehr gegen irgendwen reingehen, gegen den du mal verloren hast. Also von daher ticken wir nicht so. Das wird ist immer eher ein Thema, was so von draußen auch mal reingetragen wird. Da werden halt Statistiken herangezogen. Interessiert uns alles nicht. Wir sind im Moment in einer guten Form. Die wollen wir zeigen und wollen eine Runde weiterkommen.
Heute Abend, 21 Uhr, EM-Viertelfinale, Deutschland gegen Österreich.
Fokus Südwest.
Auf die Rekordhitze folgten die Unwetter. Gebäude wurden durch Blitzeinschlag beschädigt. Auf der A6 wurde nach einem Aquaplaning-Unfall ein Autofahrer von einem nachfolgenden Fahrzeug überfahren. Reporterin Barbara Lampridou fasst alles zusammen.
Der Mann war mit Warnweste ausgestiegen, um ein Warndreieck aufzustellen, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. Er starb noch an der Unfallstelle, weil der zweite Fahrer ebenfalls wegen Aquaplanings ins Schleudern kam. In Argenbühl im Kreis Ravensburg entstand nach einem Blitzeinschlag beim Brand eines Wohnhauses und eines Stalls ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. Ebenso unbewohnbar ist ein Einfamilienhaus in Großbundenbach in der Südwestpfalz nach einem Blitzeinschlag. In Sigmaringen droht ein 3 Meter großes Kreuz von der Kuppel eines Klosters abzustürzen, das durch das Gewitter abgerissen wurde. Im Ostalbkreis war die Remsbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Essingen mehrere Stunden lang gesperrt, weil ein großer Ast auf der Strecke lag.
Wie wappnen sich die Kommunen im Südwesten gegen den Klimawandel? Wie müssen unsere Stadtzentren künftig aussehen und wie die Wohnquartiere? Darum vor allem geht's bei der Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg. In diesen Minuten beginnt das Treffen, an dem rund 500 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Gemeinderäte teilnehmen. Thomas Smolka.
Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz wird den Städtetag als Präsident eröffnen. Heidelbergs OB Eckhard Würzner spricht anschließend über seine Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Später wird er seine Amtskolleginnen und Kollegen in den Stadtteil Bahnstadt führen und die dortigen Klimaschutzmaßnahmen erläutern zum Thema Stadtquartiere der Zukunft. Auch ein Besuch des Energieparks mit den Stadtwerken ist geplant. Dabei soll es um die Energiewende gehen. Am Abend gibt es einen Empfang im Heidelberger Schloss. Morgen wird der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Städtetag erwartet. Außerdem nehmen die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, Grünen und SPD an einer Podiumsdiskussion teil. Thema: die Stadtgesellschaft für die Klimawende begeistern.
3 Euro für einen Monat Bus und Bahn in Heidelberg. Die Stadt führt ein verbilligtes Ticket für Jugendliche ein. Der Gemeinderat hat das 3-Euro-Ticket mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Heidelberg, Desiree Kast.
Das neue Ticket soll im Herbst eingeführt werden. Dann können junge Menschen unter 21 Jahren für 3 Euro pro Monat die öffentlichen Verkehrsmittel in Heidelberg nutzen. Gleiches gilt für die Inhaber des Heidelberg-Pass und des Heidelberg-Pass Plus, also zum Beispiel für Familien mit Kindern im eigenen Haushalt, Bürger ab 65, Rentner, Hartz-IV-Empfänger und Asylbewerber. Ebenfalls beschlossen wurde, dass das Seniorenticket ab 60 künftig mit 200 Euro bezuschusst wird und dann nur noch 365 Euro pro Jahr kostet.
Es fließt also wieder Gas von Russland nach Deutschland. Wir haben ja darüber berichtet. Der Rhein-Pfalz-Kreis will aber trotzdem Gas für eine sichere Versorgung im Winter einsparen. Neben dem Hallenbad im Römerberg sollen spätestens ab August auch Duschen in den kommunalen Sporthallen schließen. Landrat Clemens Körner hofft auf das Verständnis der Bürger.
Wenn wir hier auch einen Beitrag leisten können, damit dieser unsinnige Krieg aufhört, dass man irgendwo uns auch nicht so erpressbar machen lassen sollten. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung denkt, dass wir das auch tun, dass die Ukrainer unsere Freiheit verteidigen. Und dann, denke ich, muss es auch mal möglich sein, dass es eine gewisse Einschränkung gibt, dann zum Beispiel bei einem geschlossenen Hallenbad.
Sagt Clemens Körner, Landrat aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.
Und dann war da noch
der Gast in einem Restaurant in China, der saß zu Tisch im Outdoor-Bereich der Gaststätte in der Stadt Leshan im Südwesten des Landes. Er war Hobby-Paläontologe und Dinosaurier-Fan und da fielen ihm dann seltsame Bodenvertiefungen im Garten des Restaurants auf. Er informierte Wissenschaftler und die bestätigten dann, dass es sich dabei um Fußspuren eines Sauropoden aus der Kreidezeit vor 100 Millionen Jahren handelte. Wir gehen mal davon aus, dass das Essen aufs Haus ging.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.